Paulus schreibt an die Korinther: Ich lobe euch, weil ihr in allen Stücken an mich denkt und an den Überlieferungen festhaltet, wie ich sie euch gegeben habe. Ich lasse euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau. Gott aber ist das Haupt Christi. Ein jeder Mann, der betet oder prophetisch redet und hat etwas auf dem Haupt, der schändet sein Haupt. Eine Frau aber, die betet oder prophetisch redet mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt. Denn es ist gerade so, als wäre sie geschoren. Will sie sich nicht bedecken, so soll sie sich doch das Haar abschneiden lassen. Weil es aber für die Frau eine Schande ist, dass sie das Haar abgeschnitten hat oder geschoren ist, soll sie das Haupt bedecken. Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken, denn er ist Gottes Bild und Abglanz. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Und der Mann ist nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben um der Engel willen. Doch in dem Herrn ist weder die Frau etwas ohne den Mann, noch der Mann etwas ohne die Frau. Denn wie die Frau von dem Mann, so kommt auch der Mann durch die Frau. Aber alles von Gott. Urteilt bei euch selbst, ob es sich ziemt, dass eine Frau unbedeckt vor Gott betet. Lehrt euch nicht auch die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt, aber für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar hat? Das Haar ist ihr als Schleier gegeben. Ist aber jemand unter euch, der Lust hat, darüber zu streiten, so soll er wissen, dass wir diese Sitte nicht haben, die Gemeinden Gottes auch nicht. Ja, als Björn diese Predigtserie über 1. Korinther angesetzt hatte, da hatte er mich gefragt, ob es ein Kapitel gäbe, das ich besonders gern predigen wolle. Und ich hatte aus Jux gesagt, 1. Korinther 11. Das Schleierkapitel. Das war, wie gesagt, nicht ernst gemeint. Ich habe dieses Kapitel auch in meiner persönlichen Bibellese eigentlich immer nur überflogen, mich nie richtig damit beschäftigt. Es klingt kompliziert. Die Fragen, die es aufwirft, die wollte ich mir jetzt auch nicht stellen, weil es wirklich zum Teil, weil ich es auch selbst nicht verstanden habe und weil mir auch andere nie so richtig sagen konnten, was es nun mit dem Schleier auf sich hätte, was das solle. Und dann natürlich die Frage, gilt das alles heute noch? Und wenn nicht, warum eigentlich nicht? Also es war das Kapitel, über das ich dezidiert nicht predigen wollte. Einige Wochen danach erhielt ich dann von Björn den Predigtplan. Und nun stehe ich hier. Aber ich muss sagen, nachdem ich nun sozusagen gezwungen worden bin, mich mit dem Kapitel eingehender zu beschäftigen, es ist und bleibt kein leichtes Kapitel, aber es stecken doch wirklich eine ganze Menge Dinge drin, die letztlich nicht überraschend auch doch etwas über Gott und über uns aussagen, was uns zur Erbauung dienen soll. Und das ist auch natürlich kein Zufall, denn wie gesagt, das gesamte Wort Gottes ist uns zur Erbauung geschrieben. Und es wäre verwunderlich, wenn das in diesem Falle nicht der Fall wäre. Es gilt für jeden Abschnitt und jedes Kapitel von Gottes Wort, auch wenn wir manchmal ein wenig brauchen, um das zu erkennen. Aber wir können es erkennen, mit Hilfe des Heiligen Geistes, und zumindest in meinem Falle einiger kluger Kommentatoren. Und ich bete, wie gesagt, dass ihr heute Morgen, so wie ich, etwas diese Distanz, die man zu diesem Text hat, ein Stück weit überwindet und dass Gott durch dieses Wort zu uns allen spricht. Ich werde nicht auf alle Details eingehen können. Also ich werde nicht alle Fragen sozusagen klären können oder alle Details ansprechen können. Es besteht sowieso viel zu sehr die Gefahr, dass das mehr eine Vorlesung als eine Predigt wird, und das soll es nicht sein. Deswegen seht mir nach, wenn ich sozusagen nicht alles anspreche, nicht alle Details, sondern ich will versuchen, sozusagen die groben Züge, um was geht es sozusagen in diesem Kapitel zu behandeln. Und es sind, also sagen wir mal, einige Punkte sind klar, und das sind wahrscheinlich auch die Punkte, die auf den ersten Blick einigermaßen merkwürdig erscheinen. Denn es geht anscheinend um eine bestimmte Kleidungssitte, nämlich dass Frauen ihr Haupt, ihren Kopf bedecken sollen, wohl mit einem Schleier oder mit einem Tuch. Was aber nicht richtig ist, ist, dass in manchen Bibeln dieser Passage überschrieben wird mit die Frau im Gottesdienst. Das ist eigentlich nicht das Thema, sondern das Thema ist sehr viel weiter und sehr viel weiter aufzuspannen und aufzufassen. Aber es geht seltsamerweise irgendwie um eine Kleidungssitte, um eine bestimmte Kleidungssitte, dass Frauen ihren Kopf bedecken sollen und zwar wohl mit einem Schleier. Und zum anderen ist natürlich sofort auffällig und anstößig, gerade in unserer heutigen Zeit, eine Aussage wie, der Mann ist das Haupt der Frau. Das ist wahrscheinlich der Halbsatz sozusagen, weswegen in den meisten Fällen dieses Kapitel weiträumig umschifft wird, gerade in unserer heutigen Zeit. Man empfindet das als altbacken, als nicht mehr zeitgemäß, als überholt. Und ich muss gestehen, dass dies eben auch einer der Gründe, warum ich selbst diesen Abschnitt bisher relativ weiträumig umschifft habe. Es ist auch nicht ganz so leicht, damit richtig umzugehen. Auf der einen Seite haben wir eben diese Aussagen, die uns als überholt erscheinen. Auf der anderen Seite ist dieser Abschnitt Bestandteil des Wortes Gottes. Und Gottes Wort ist eben uns zur Erbauung geschrieben. Gottes Wort ist ohne Fehler, ist ohne Trug und es ist gültig. Aber was heißt das nun für einen solchen Abschnitt und wie bringt man das beides unter einen Hut? Es gibt, denke ich, zwei fundamentale Fehler, die man nun machen kann. Der eine Fehler bestünde darin, zu sagen, die Bibel sei eben nicht in allen Abschnitten Gottes Wort, sondern es gibt halt Passagen, die sind kulturell gebunden, die sind in der Zeit, in der sie geschrieben, weil einem die Aussagen, die da drin stecken, nicht so richtig schmecken. Das, um das so deutlich zu sagen, wäre wirklich tatsächlich ein fundamentaler Fehler. Das wäre ein falscher Ansatz und das geht nicht. Wir können, sollen und dürfen nichts von der Bibel wegkratzen, wegschneiden und sozusagen in den Korb der Zeitgebundenheit legen. Diese Methode, eine solche Aussage eben für zeitgebunden und nicht allgemeingültig zu erklären, ist letztlich die Methode der klassischen historisch-kritischen Bibelkritik, die in den vielen Kirchen eben leider verheerende Auswirkungen gezeitigt hat und nun leider auch immer stärker in den freikirchlichen Kreisen Fuß fasst. Das sollten wir nicht machen. Es gibt aber einen zweiten Fehler, den man begehen kann, und der besteht darin, den Sinn einer Passage nicht richtig zu fassen, sondern an der Oberfläche hängen zu bleiben. Also, das heißt, für alle diejenigen, die jetzt schon befürchtet haben, nach dem, was ich gesagt habe, ich würde am Ende der Predigt sagen, alle Frauen müssen von nun in der Stadtmission Grünberg ein Kopftuch tragen. Das verlange ich nicht. Und zwar nicht deswegen, weil ich eben den Abschnitt für zeitgebunden und damit überholt halte, sondern weil die Passage dies nicht erfordert. Also, insofern muss ich auch diejenigen enttäuschen, die jetzt vielleicht hofften, das so ein bisschen subversiv zu unterwandern, nicht? Also, dass dann, okay, wenn jetzt schon eine Kopfbedeckung, dann vielleicht ein schicker Hut. Also, so dass es so ein Schaulaufen wie beim Pferderennen von Ascot gibt oder so, nicht? Also, daraus wird leider auch nichts. Nun wieder ernsthaft. Es ist meines Wissens so, ich bin in solchen Gemeinden nie gewesen, muss ich sagen, aber es gibt meines Wissens Gemeinden, die tatsächlich meinen, dass Frauen nur mit Kopfbedeckung im Gottesdienst sitzen dürfen. Soweit ich weiß, ist das vorrangig in Brüdergemeinden und dann vielfach auch in russlanddeutschen Gemeinden, die ja oft Brüdergemeinden sind, der Fall. Und um das nochmal ausdrücklich zu sagen, das sagt der Abschnitt nicht. Das sagt der Abschnitt auch nicht. Das wäre ein oberflächliches Verständnis dieser Passage, eben ein rein buchstäbliches, das nicht nach dem Sinn des Ganzen fragt, sondern eben an der Oberfläche am Buchstäblichen hängen bleibt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite etwas in dieser Passage, das tatsächlich zeitgebunden ist, aber dennoch gibt es ein Prinzip, das dahinter steht. Und dieses Prinzip, das dahinter steht, das müssen wir verstehen und das ist das, was sozusagen für uns heute gilt. Nicht die Oberfläche, sondern das Prinzip, was dahinter steht, das wir erkennen müssen und das wir ableiten sollen und das wir auch ableiten können. Dann muss ich zum Zweiten noch etwas vorwegschicken. Einen zweiten Hinweis, nämlich, dass Paulus in diesem Abschnitt mehrfach zwischen verschiedenen Bedeutungen einzelner Wörter hin und her springt. Und das muss man auch ein wenig erkennen, um diese Passage nicht misszuverstehen. Frau beispielsweise als zentraler Begriff kann meinen zum einen allgemein die Frau oder die Frauen sozusagen als Gesamtheit, kann aber auch die erste Frau Eva meinen oder kann sich beschränken auf Ehefrauen und eben nicht auf Frauen im Allgemeinen. Paulus gebraucht für alle vier Varianten den gleichen Begriff im Griechischen, Gyne, Frau. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der etwas zur Verwirrung beiträgt und den man ein wenig entwirren muss, was ich, wie gesagt, auch nicht in allen Details kann. Aber wir müssen in jedem Fall aufpassen, was er jeweils meint. Und so das Ähnliches gilt auch für das Wort Haupt oder Kopf. Paulus kann den Kopf als Teil unseres Körpers meinen. Und der soll eben bedeckt werden oder nicht bedeckt werden. Er kann aber eben auch das Wort Kopf oder Haupt in einem metaphorischen Sinne gebrauchen, wenn eben der Mann das Haupt der Frau, Gott das Haupt Christi ist. Auch darauf gilt es dann zu achten. Das mag jetzt vielleicht etwas kompliziert, methodisch erscheinen und so weiter, das ist es bisweilen auch, aber andererseits auch nicht. Das ist sozusagen ein Prinzip oder eine Methode, ein Verfahren, was wir in neutestamentlichen Texten im Grunde genommen öfters finden. Nur hier wird es ein wenig kompliziert sozusagen. Um ein anderes Beispiel zu geben, nehmen wir das biblische Bild des Hirten. Also Hirten sind uns heute auch nicht mehr vertraut, den antiken Zuhörern natürlich aber sehr viel mehr. Hirten gehörten zu ihrem Alltag und Jesus nimmt dann das Bild des Hirten auf und wendet es als Metapher auf sich an. Ich bin der gute Hirte. Und jeder von uns weiß heute immer noch, was er damit meint. Er sorgt für uns, er führt uns, er leitet uns und so weiter. Also das heißt, das ist als Verfahren nicht ungewöhnlich, aber damit nun genug der Vorrede. Worum geht es im Einzelnen, wie gesagt, ohne dass ich auf alle Details eingehen kann? Vers 2 liefert zunächst ein wichtiges Stichwort. Überlieferungen oder Traditionen. Ich lobe euch, schreibt Paulus, weil ihr in allen Stücken an mich denkt und an den Überlieferungen oder Traditionen festhaltet, wie ich sie euch gegeben habe. Das ist ganz wichtig, dass er das hier explizit sagt. Es geht um Traditionen. Es geht nicht um eine göttliche Offenbarung. Es geht nicht um etwas, das durch göttliche Offenbarung festgelegt ist. Und wenn sozusagen so ein Signal kommt in den biblischen Texten, dann dürfen wir das auch so annehmen und festhalten, es geht um eine Tradition, es geht nicht um eine absolute göttliche Offenbarung in diesem Falle. Es geht also auch nicht um etwas, das Jesus gesagt hat und das damit durch die Autorität Jesu Gültigkeit hätte, sonst hätte Paulus eben gesagt, Gott spricht oder der Herr sagt oder Ähnliches, sondern es geht um eine Tradition, um etwas Menschengemachtes, das aber deswegen nicht unwichtig ist. Es sind wichtige Traditionen und Paulus hat sie offenbar selbst den Korinthern vermittelt und er lobt sie, dass sie an ihnen festhalten. Traditionen sind nicht per se schlecht, sondern es kann gut sein, an ihnen festzuhalten, soweit sie nützlich sind und soweit sie es soweit sie etwas behalten und bewahren, was wichtig ist, was zentral ist. Und das haben die Korinther gemacht. Und es geht, und das wird aus dem Kontext klar, offenbar um Traditionen im Gottesdienst. Dazu aber sozusagen gleich. Denn bevor er darauf eingeht, wird Paulus zunächst grundsätzlich, und wir müssen auch noch einmal sehr grundsätzlich werden. Vers 3. Christus ist das Haupt eines jeden Mannes. Der Mann aber ist das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt Christi. Man fragt sich, wenn man das liest, was soll das auf einmal? Paulus wird hier sehr grundsätzlich, aber dieser Satz und diese Metapher des Hauptes ist wohl ausgelöst eben durch das Problem, um das es geht. Eben die Kopfbedeckung oder den Kopf oder das Haupt der Frau und des Mannes. Und daher nimmt nun Paulus seine Metapher vom Haupt, vom Kopf. Aber ehe wir uns dem in unserer Zeit sicherlich strittigsten Punkt zuwenden, der Mann ist das Haupt der Frau, müssen wir uns zunächst dem anderen Punkt zuwenden, der da vorgeschaltet ist, dass Paulus nämlich dieselbe Metapher verwendet, um das Verhältnis von zwei der drei Personen der Dreieinigkeit zu umreißen und zu beschreiben, nämlich das Verhältnis des Vaters, Gottes des Vaters zu Gott, dem Sohn. Dieser Vers, überraschenderweise vielleicht, aber dieser Vers ist einer der zentralen Verse in der Lehre von der Dreieinigkeit Gottes, in einem solchen Kapitel versteckt. Und zwar, wenn Paulus eben diese Metapher verwendet. Entschuldigung, nein, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Also es geht um die Dreieinigkeit Gottes. Gott ist gleichzeitig eins und doch drei. Hier werden zwei Personen genannt. Gott, Vater und Sohn. Und es wird etwas über ihr Verhältnis zueinander ausgesagt, über das Verhältnis der beiden Personen der Dreieinigkeit. Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist, aber er ist doch nur ein Gott. Und die drei Personen, Vater, Sohn und Geist, sind jeweils ganz Gott und völlig gleichwertig. Und doch sind es nicht drei Götter, sondern nur ein Gott. Es sind verschiedene Personen und doch nur ein Gott. Das ist das Geheimnis der Dreieinigkeit, was niemand je hat erklären können, ohne zum Heretiker zu werden. Und diese drei Personen, die jeweils ganz Gott sind, die stehen nun in einem bestimmten Verhältnis zueinander, in einer bestimmten Ordnung zueinander. Und hier geht es natürlich, wie gesagt, um das Verhältnis zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn. Das eine Verhältnis wird ja genau auch schon durch diese Namen bestimmt. Vater und Sohn. Das ist ein Verhältnis, ein Vater-Sohn-Verhältnis, wozu sich noch ganz viel sagen ließe und man sagen müsste. Aber es ist hier nicht das Thema. Hier geht es darum, dass Gott, der Vater, das Haupt des Sohnes Christi ist. Was heißt das nun? Es heißt eben nicht, dass der eine, der Sohn Jesus Christus, weniger Gott wäre als Gott der Vater. Es heißt nicht, dass Gott der Sohn weniger wert wäre als der Vater. Aber es heißt eben, dass es ein bestimmtes Verhältnis, eine bestimmte Ordnung zwischen den beiden Personen gibt und, wenn man das so nennen will, tatsächlich eine bestimmte Hierarchie zwischen den beiden Personen gibt. Nicht, wie gesagt, im Sinne einer Wertigkeit, aber hinsichtlich ihrer Funktionen. Und zwar vor allem hinsichtlich ihrer Funktionen in der Heilsgeschichte, in der Errettung des Menschen, in der Erlösung. Gott, der Vater, ist in dem Sinne das Haupt des Sohnes, dass er den Sohn in die Welt sendet, um sein Volk zu erlösen. Und Gott, der Sohn Jesus, nimmt diesen Auftrag an. Er ordnet sich dem Haupt unter. Und zwar bis zum bitteren Ende, bis zum Tod am Kreuz, vor dem Jesus sich gefürchtet hatte, vor dem er zitterte, vor dem er zagte. Nicht mein Wille geschehe, sagte Jesus im Garten Gethsemane, als er dem Tod ins Auge sah, sondern dein Wille, der Wille des Vaters, des Hauptes, dem sich der Sohn unterordnete. Und das ist ganz zentral offenkundig für das Evangelium, für unsere Erlösung. Wenn Jesus sich dem Vater nicht untergeordnet hätte, wären wir nicht erlöst worden. Aber das ist andererseits die Aufgabe, die Jesus übernehmen sollte, die Funktion, die er in unserer Erlösung hatte. Er ist für unsere Schuld ans Kreuz gegangen. Er hat die Sünden der Welt getragen. Er ist das Lamm Gottes, das für unsere Schuld geschlachtet wurde. Wir gehen auf Ostern zu. Er, der Sohn, hat das getan, nicht der Vater. Der Vater ist derjenige, der sich den Sohn von der Brust gerissen hat, der sich den Sohn aus dem Herzen gerissen hat, der ihn geopfert hat, ihn um unserer Schuld und um unserer Erlösung willen dahingegeben hat. Es gibt also unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Funktionen innerhalb der Dreieinigkeit Gottes. Und daher spricht man eben auch von einer funktionalen Ordnung, einer funktionalen Hierarchie zwischen den drei Personen Gottes. Noch einmal, dadurch wird der Sohn gegenüber dem Vater nicht minderwertig oder weniger Gott. Das auf keinen Fall. Das haben dann einige Irrlehrer aus diesem Vers gemacht, aber das ist falsch. Vater und Sohn sind völlig gleichwertig Gott. Aber sie haben eben unterschiedliche Funktionen und unterschiedliche Rollen und stehen in einer bestimmten Ordnung zueinander. Ich habe mich damit nun so lange aufgehalten, weil dies die wichtige Grundlage dafür ist, um nicht falsch zu verstehen, wenn Paulus nun eben auch davon spricht, dass der Mann das Haupt der Frau sei. Auch hier geht es nicht um Wertigkeit. Die Frau ist kein minderwertiges Geschöpf im Vergleich zum Mann. Das wäre völliger Unsinn und das ist auch nicht aus dieser Aussage herauszulesen. Mann und Frau sind ganz Mensch, vollwertig und gleichwertig. Aber sie haben unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Funktionen und das vorrangig und vor allem in einer ehelichen Beziehung. Das heißt, dass der Mann das Haupt der Frau sei, das heißt nicht, dass jeder Mann das Haupt jeder Frau wäre, sondern das bezieht sich sicher vor allem auf das Verhältnis zwischen Ehegatten, zwischen Ehemann und Ehefrau. Es gibt hier unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Rollen und ja auch eine bestimmte Ordnung eben der beiden zueinander. Und in diesem Sinne ist der Mann das Haupt der Frau. Natürlich stellt sich die Frage hier, gut, aber was heißt das? Nicht? Also was heißt das nun? Dazu könnte man jetzt sicherlich viel sagen und vieles kann ich also leider nicht sagen. Ich will vielleicht ein, zwei Gedanken dazu loswerden, im vollen Bewusstsein, dass ich mich hier auf schwieriges Gelände begebe. Aber ich denke, es bedeutet meines Erachtens, dass der Mann allgemein gesprochen eine gewisse Leitungsfunktion in einer ehelichen Beziehung hat. Und zwar wohlgemerkt eben eine Leitungsfunktion, nicht die Leitung in allen Einzelheiten und Details, die es in einer Ehe zu klären gibt. Das ging auch gar nicht letztlich. Vor allem eben auch eine fürsorgliche, eine dienende Leitungsfunktion. Wie das im Detail in einer Ehe ausgestaltet wird, dafür gibt es, denke ich, keine wirklich festen Regularien. Ich habe als junger Christ meinen ersten christlichen Mentor einmal gefragt, was ist denn für ihn? Er war damals Ende 40, glaube ich, oder Anfang 40, was es für ihn in seiner Ehe bedeutete, dass der Ehemann das Haupt der Ehefrau sein soll. Und er hat mich angeguckt, eine Weile nachgedacht und dann geantwortet, nun, also bei uns heißt das vielleicht, dass ich 51% aller Entscheidungen treffe. Oder vielleicht 50,5. Und ich glaube, das trifft das ganz gut. Eine Ehe ist partnerschaftlich angelegt, aber dennoch soll der Mann eine gewisse Führungsrolle einnehmen. Und ich glaube offen gestanden, dass genau daran viele Ehen kranken, dass der Mann eben nun gar keine Führungsrolle mehr übernimmt. Und man sieht rasch, wie ungesund so etwas dann werden kann. Vor allem in einer Hinsicht soll der Ehemann, der Hausvater, wie man das früher so schön genannt hat, natürlich eine Leitungsfunktion übernehmen, nämlich in seiner Funktion sozusagen als geistlicher Hausvater in der Familie. Die Eltern und in erster Linie der Vater ist, das zieht sich eigentlich durch die Bibel hindurch, in erster Linie, nicht ausschließlich und alleine, aber in erster Linie verantwortlich für den geistlichen Unterricht und für das geistliche Wohlergehen der Familie und der Kinder. Und in dem Sinne ist er dann auch das Haupt der Familie. Wenn Eltern und vor allem Väter ihre Kinder nicht mehr in der Bibel unterrichten und zu einem christlichen Leben anhalten, dann werden die Kinder oft möglicherweise keine Christen. Und das kann eine Gemeinde und auch ein biblischer Unterricht weder auffangen noch ersetzen. Wir hören heute oft etwas von dem Kampf gegen das Patriarchat, Smash the Patriarchy. Und man versteht auch, woher das kommt. Denn die Leitungsfunktion der Ehemänner und Väter ist oft in eine Tyrannei umgeschlagen, in eine Unterdrückung der Frauen bis hin zur Ausbeutung der Kinder. Aber ich denke, wir müssen als Christen aufpassen, dass wir nicht das Kind komplett mit dem Bade ausschütten. Es gibt eine Ordnung zwischen den biologischen Geschlechtern und dass der Mann das Haupt der Frau ist, ist eine biblische Aussage, die wir nicht einfach vom Tisch fegen dürfen und die auch nicht zu den zeitgebundenen Traditionen zählt, um die es gleich geht. Vers 3 schreibt Paulus, ich möchte, dass ihr wisst, schreibt er am Beginn von Vers 3 und dann folgt das gerade Zitierte. Ich möchte, dass ihr wisst, das heißt, hier geht es um zeitloses Wissen, um zeitlos Gültiges. Ab Vers 4 geht es dann um die Tradition. Vers 4, ein jeder Mann, der betet oder prophetisch redet und hat etwas auf dem Haupt, der schändet sein Haupt. Eine Frau aber, die betet oder prophetisch redet mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt, denn es ist gerade so, als wäre sie geschoren. Nicht alles an diesen Sätzen ist klar. Manches aber ist es. Und das, was klar zu sein scheint und worüber sich auch eigentlich die meisten oder fast alle Kommentatoren einig sind, ist, es geht um das äußere Erscheinungsbild von Mann und Frau, und zwar vorrangig im Gottesdienst. Ich denke, das ist sozusagen der Hauptpunkt, um den es geht, um das sozusagen allgemeinverständlich zu formulieren. Es geht um das äußere Erscheinungsbild von Mann und Frau, und zwar vorrangig im Gottesdienst. Denn das ist wohl mit der Formel beten und prophetisch reden gemeint. Das ist wohl die Formel für die Versammlung der Christen. Es geht also nicht um eine bestimmte Praxis oder Handlung, es geht nicht um Beten oder prophetisches Reden an sich, sondern das ist eben die Formel für den Gottesdienst. Warum genau es nun für den Mann eine Schande war, sein Haupt im Gottesdienst zu bedecken und für die Frau eine Schande ist, nicht zu bedecken? Tja, darüber herrscht nun wirklich große Uneinigkeit und ich habe dafür auch keine Lösung. Also man liest 5 Kommentare und hat 7 Meinungen. Oftmals wird darauf verwiesen, dass römische Priester beim Opfer ihre Toga über den Kopf zogen, das Opfer mit verhülltem Haupt vollzogen, aber mir hat sich das nicht erschlossen, inwieweit das nun für das Verständnis dieses Verses eine Rolle spielen, sondern das sage ich als Althistoriker, der sich eigentlich meint, mit der römischen Zeit etwas auszukennen. Klar ist aber, dass diese unterschiedliche Sitte der Kopfbedeckung eine große Bedeutung in der Zeit hatte. Und eine große Bedeutung in dem Kontext hatte, in dem die Korinther sich bewegen. Und wir müssen das, denke ich, ernst nehmen, wenn Paulus sagt, dass es als Schande empfunden wurde, wenn eine Frau im Gottesdienst ihren Kopf nicht bedeckte und umgekehrt als Schande für den Mann empfunden wurde, wenn er sein Haupt bedeckte. Ich denke, es geht hier um zweierlei, nämlich um Prinzipien, die dahinter steht. Nicht um die Sitte an sich, sondern um die Prinzipien, die dahinter steht. Zum einen geht es um angemessene Kleidung und darum, dass unangemessene Kleidung anstößig wirken kann. Ich denke, das ist das Prinzip, das dahinter steht, dass es als anstößig empfunden worden ist, wenn Frauen ihren Kopf nicht bedeckt haben und umgekehrt als anstößig, wenn Männer ihren Kopf bedeckt hatten. Das heißt, es geht eben um das äußere Erscheinungsbild und zwar letztlich für beide Geschlechter im Gottesdienst. Und es geht zum einen um Fragen der Schicklichkeit. Das heißt also, es wäre, um das sozusagen für uns heute etwas zu übertragen, es wäre meines Erachtens in der Tat genauso anstößig und unanschicklich, wenn eine Frau mit bauchfreiem Shirt zum Gottesdienst käme oder ein Mann mit offenem Hemd und ohne Unterhemd. Oder wem das zu konkret ist. Es ist unschicklich, durch seine Kleidung, und zwar für beide Geschlechter unschicklich, durch seine Kleidung im Gottesdienst mit seinen Reizen zu spielen. Und zwar deswegen, und das ist das eigentliche Problem, weil es von der Ehre Gottes, um die es im Gottesdienst zentral geht, ablenkt. Es würde von der Ehre Gottes ablenken. Das ist der eigentliche Punkt. Wir versammeln uns im Gottesdienst zur Ehre Gottes und alles, was davon ablenkt, gehört nicht in einen Gottesdienst. Das ist das simple, aber ich denke, klare Prinzip, das sich daraus ableiten lässt. Im Gottesdienst ist alles zu unterlassen, was von der Ehre Gottes ablenkt und umgekehrt alles dafür zu tun, was uns zur Ehre und Ehrung Gottes hinführt und hinbringt. Und der zweite Punkt, unschickliche Kleidung, die von Gottes Ehre ablenkt, ist im Gottesdienst zwar nicht erwünscht, aber trotzdem sollen Mann und Frau als solche unterscheidbar bleiben. Und ich denke, das ist der zweite wichtige Punkt. Wenn Männer sich auch äußerlich geben wie Frauen, dann gereicht das Gott nicht zur Ehre und ebenso wenig umgekehrt. Wenn Frauen sich geben wie Männer, gereicht das Gott nicht zur Ehre. Denn Mann und Frau sind unterschiedlich geschaffen, mit unterschiedlichen Funktionen und Rollen. Und das leitet sich eben in allererster Linie vom Schöpfungsbericht, von der Erschaffung des Menschen ab, auf den Paulus in den Versen 7-9 ganz eindeutig anspielt. Auch wenn, wie gesagt, die Details nicht immer ganz klar sind, aber es ist eindeutig eine Anspielung auf den Schöpfungsbericht. Der Mann ist zuerst geschaffen und aus der Rippe des Mannes die Frau. Das sind Adam und Eva. Adam war zuerst allein, ihm fehlte etwas, der Mensch war noch nicht vollendet. Und darum, um des einsamen Mannes willen, schuf Gott die Frau. Es ist nicht gut, dass der Mensch, der Mann, allein sei, heißt es im Schöpfungsbericht. Darum will ich ihm eine Gehilfin schaffen. Die Frau oder die Männin, wie es eigentlich heißt. Mann und Frau sind beide ganz vollwertig und gleichwertig Mensch und doch unterscheiden sie sich. Und das ist in der Schöpfung angelegt. Und Gott hat den Menschen mit unterschiedlichen Identitäten als Mann und als Frau geschaffen. Und diese unterschiedlichen Identitäten sollen und dürfen sichtbar sein. Wir leben nun in einer Zeit raschen kulturellen Wandels und in einer Zeit der Auflösung gerade auch solcher Ordnungen. Und man darf aber nicht vergessen, denke ich, dass es auch hierzulande noch nicht allzu lange her ist, dass es als anstößig, als unmännlich empfunden wurde, wenn ein Mann lange Haare trug. Also selbst meine Mutter, die eigentlich politisch eher links zu verorten ist, sprach von langhaarigen Bombenlegern, als die ersten Jungs und Männer mit langen Mähnen auftraten. Lange Haare bei Männern galt wirklich vor noch nicht allzu langer Zeit, darf man nicht vergessen, auch hier als unzivilisiert, als unmännlich. Das sieht man wenige Jahre später nicht mehr so streng. Und langes Haar hat sich bei Männern rasch etabliert. Wie gehen wir nun in einer christlichen Gemeinde damit um? Ich würde nun von einem Mann, glaube ich, tatsächlich auch nicht mehr verlangen, sich die langen Haare abzuschneiden, ehe er zum Gottesdienst kommt, aber es geht um das Prinzip, um die Unterschiedlichkeit und die Unterscheidbarkeit der Geschlechter. Die sollte und muss gewährleistet bleiben. Und das alles spielt natürlich hinein in das große heiße Thema oder eines der großen heißen Themen unserer Zeit, Transgender, Geschlechtsumwandlung, die Unzufriedenheit mit dem eigenen Geschlecht, der Wunsch, sein Geschlecht zu wechseln. Wenn es nach der aktuellen Regierung geht, dann wird demnächst ein Gesetz kommen, durch das der Geschlechtswandel mittels eines Sprechaktes vollzogen werden kann. Ein Mann kann aufs Standesamt gehen, sich als Frau erklären und dies urkundlich eintragen lassen und umgekehrt. Wie gehen wir damit als Christen um? Von Christen höre ich oft, es könne doch jeder machen, was er wolle und wenn sich ein Mann halt als Frau fühle oder umgekehrt, dann soll er eben das Geschlecht wechseln. Ja und nein, würde ich sagen. Es ist auf der einen Seite, denke ich, doch offensichtlich ungesund, wenn jemand sich mit seinem eigenen Geschlecht nicht wohlfühlt. Und es ist noch nicht allzu lange her, dass dies als psychische Krankheit diagnostiziert wurde, als Dysphorie. Und das ist es auch. Und es ist in der Tat nicht gut, dass diese Krankheit nun entpathologisiert wird. Und damit vielfach auch nicht mehr oder falsch behandelt wird, indem man die Betroffenen daran dann einfach bestätigt. Auf der anderen Seite ist das aber eine Entwicklung, die wir als Christen nun auch nicht mehr aufhalten können. Das heißt, was tun wir? Zum einen denke ich, wir sollten uns selbst klar machen, dass es eben nicht normal ist, wenn jemand sein Geschlecht wechseln möchte, auch wenn uns das von allen Seiten als normal eingeredet wird. Von der Schule, von Medien, Film, Fernsehen, von allen Seiten wird versucht, es zu normalisieren. Das, was früher so als kurze Phase vielleicht der Selbstfindung während der Pubertät auch schon vorgekommen ist und meist dann auch bald wieder vorüberging, das wird heute mit viel stärkeren Konsequenzen eben bis hin zum Geschlechtswechsel bei Jugendlichen durchgeführt und eben normalisiert. Aber es ist nicht normal. Gleichzeitig wollen wir den Menschen zur Seite stehen, die so etwas planen oder tatsächlich so eine Umwandlung durchgeführt haben. Und wir können das oft nicht, eigentlich können wir das nie aufhalten, tatsächlich. Aber wir wollen an ihrer Seite stehen, wir wollen ihre Freunde sein. Das werden wir nicht, wenn wir ihnen dauernd vorhalten, dass sie irgendetwas falsch gemacht haben, dass sie irgendwie falsch sind. Und vielleicht irgendwann wollen sie auch wieder zurückkehren zu ihrem wahren Ich, zu ihrer ursprünglichen Geschlechtsidentität. Und dann wollen wir erst recht für sie da sein. Als Christen, als Erlöste, sind wir auch selbst von all diesen Unzufriedenheiten mit unserem eigenen Geschlecht, die wir vielleicht auch manchmal haben, ebenso erlöst. Diese Unzufriedenheit ist letztlich eine der vielen Folgen, eine der vielen Beschwernisse nach dem Sündenfall. Aber durch Christi Erlösung finden wir zu unserer schöpfungsgemäßen Identität als Mann und Frau wieder zurück. Es ist gut, dass es unterschiedliche Geschlechter gibt. Denn Gott hat uns als Menschen unterschiedlich gemacht. Als Christen können wir uns in unsere Identität als Mann und Frau annehmen, weil Gott uns als Mann oder Frau gemacht und erlöst hat. Und deswegen ist es, denke ich, auch so wichtig, dass diese Unterscheidbarkeit von Mann und Frau im Gottesdienst, in der Versammlung des Volkes Gottes, sichtbar wird. Wir geben damit dem Schöpfer die Ehre. Wie genau das sichtbar wird, tja, das ist nun in der Tat von Zeit zu Zeit, von Kultur zu Kultur, von Ort zu Ort unterschiedlich. Aber wir müssen darauf achten, in welchem Rahmen wir uns bewegen und wie das in unserem Umfeld sichtbar zu machen ist. Dass es sichtbar gemacht wird von uns Christen, das ist, denke ich, wichtig. Ja, vielleicht fragt sich nur noch jemand, was ist eigentlich mit dem Vers 10, mit der Macht? Was hat es mit der Machtaufsicht, welche die Frau auf dem Kopf haben soll? Offen gestanden, ich weiß es auch nicht. Also da gilt dann, wenn man in 3 Kommentare schaut, kriegt man 10 Meinungen. Und das jetzt alles auszulegen und aufzuführen, würde jetzt sowieso viel zu viel Zeit brauchen. Der Vers, dieser wirklich komplizierteste Vers in dem ganzen Abschnitt, gehört aber ebenso in diesen allgemeinen Aussagezusammenhang. Die Frau soll im Gottesdienst, um die geht es hier, die Frau soll im Gottesdienst als Frau erkennbar bleiben. Und dies dient der Ehre Gottes. Vers 16 schließt das Ganze nun ab. Ist jemand unter euch, der Lust hat, darüber zu streiten, so soll er wissen, dass wir diese Sitte nicht haben, die Gemeinden Gottes auch nicht. Also, auch wenn es sich nur um eine Tradition handelt, so gilt diese Tradition doch, sagt Paulus, in allen Gemeinden seiner Zeit. Und es soll darum nicht gestritten werden. Und zwar soll deswegen nicht darum gestritten werden, weil das zugrunde liegende Prinzip, um das es geht, allgemeingültig ist. Und das soll gelten. Gott ist ein Gott und doch 3 Personen, gleichwertig und doch unterscheidbar und mit unterschiedlichen Rollen. Der Mensch ist ein Mensch, gleichwertig und doch unterscheidbar und mit unterschiedlichen Rollen als Mann und Frau. Zwar ist zuerst die Frau Eva von dem Mann Adam gekommen in Vers 12, aber nun kommt der Mann durch die Frau. Jeder Mann wird von einer Frau geboren und dies ist alles von Gott so eingerichtet worden. Diese Unterscheidbarkeit der Geschlechter in ihren unterschiedlichen Rollen soll gerade auch in der Gemeinde der Erlösten, in der Gemeinde der Christen sichtbar sein und damit ein Orientierungspunkt, ein Lichtpunkt für die Welt sein. Und man muss sich das klar machen, das ist auch ein Gedanke, der an anderen Stellen des Neuen Testamentes eigentlich dann ausgedrückt wird. Wenn wir unsere unterschiedlichen Rollen als erlöste Männer und Frauen insbesondere in unseren Ehen annehmen, dann verkündigen wir damit auch die Gnade des Evangeliums. Amen.